Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Diese Folge entstand in Kooperation mit Hamburg. Ahoi von Hamburg Tourismus.
Mit 0 Euro zur Sterne-Gastronomie, das habe ich noch nie gehört. Und er ist vom ersten Monat ohne Kapital rein und war wirtschaftlich. Wie geht das, Tanja?
Das hätte ich vorher auch nicht angenommen, aber das haben wir gehört in dieser Folge, die jetzt kommt, wie das geht. Und das war mega spannend.
Der hat sein Konzept über die Jahre hin gefunden.
Das hat er, und wir haben gehört, wann er sich selbstständig gemacht hat, wann er sein Restaurant gekauft hat. Aber auch der Werdegang von der Ausbildung bis zum grünen Stern und dann auch dem roten Stern.
Zwei Kinder, verheiratet, und sagt, wenn es nichts mehr zu tun gibt, gehe ich nach Hause. Das ist der erste Sternekoch, von dem ich das höre.
Ja, hört sich fast an wie Teilzeit, aber ganz im Gegenteil.
Der macht schon alles richtig. Der arbeitet hart, aber auch smart.
Genau. Und er hat total kreative Ideen und ich würde sagen, viel Spaß bei dieser Folge.
Absolut. Schön, dass ihr da seid.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.
Wir haben heute einen spannenden Gast, Kemal. Wir verraten jetzt noch nicht, wer es ist. Das tun wir später, oder?
Ein junger, aufstrebendes Talent auf jeden Fall.
Ich würde sagen, nicht nur ein Talent, der ist schon ganz schön weit gekommen für seine jungen Jahre.
Absolut.
Da reden wir später drüber. Wie war denn dein Monat?
Du, ich bin ja als Unternehmer, sage ich mal, jetzt groß geworden, die letzten 30 Jahre mit Höhen und Tiefen. Aber Höhen und Tiefen gibt's auch als Creator. Das heißt, Content verpflichtet. Das heißt, wir haben jetzt unsere YouTube-Dokumentation auf 2 erhöht. Das ist richtig Arbeit. Das heißt, viele Drehs, Reel-Drehs. Wir haben die Reels auf 3 am Tag erhöht.
Oh ja.
Weil der Algorithmus springt immer so ein bisschen. Und gerade wird auf Instagram werden auch kleine Accounts, wie bei TikTok, wenn sie gut sind, wenn das Video relevant ist, an alle ausgestrahlt. Das heißt, es ist nicht mehr entscheidend, wie viel Follower du hast, sondern wie viel Impact dein Reel hat. Also okay. Das heißt, kleine Accounts können auch viral gehen. Dadurch müssen wir, die das hauptberuflich machen, so ein bisschen uns umstellen und haben da die Strategie geändert. Das heißt, tatsächlich zu 50% drehen. Und dann bist du froh, wenn das gut läuft, wenn es nicht gut läuft, wenn viele Konzepte nicht funktionieren oder viele Formate ausbrennen. Das ist so ein Fulltime-Job eigentlich. Weil alle denken, ja, so Videos machen geht vielleicht schnell, aber in dem Niveau, wie wir das jetzt machen, seit 5 Jahren, ist das wirklich harte Arbeit, muss ich echt sagen.
Ja, ich sehe das ja. Ich sehe ja auch, wie viel du unterwegs bist und wie oft du nicht erreichbar bist, weil du einfach auch mal im Dreh bist und dann nicht kannst und dass das schlaucht. Und wir werden ja auch alle nicht jünger.
Leider
das kann ich mir schon
vorstellen. Fast 50.
Ja, das sieht man dir nicht an, aber beim Podcast sehen uns die Leute ja nicht. Ja. Und dabei fällt mir ein, wir haben gar nicht gesagt, hallo, liebe Hörer, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, natürlich.
Absolut.
Mir die Zahlen mal angeguckt, wir haben schon eine Menge Hörer.
Echt? Ja, ist das so?
Ja.
Aber wir laufen uns noch warm. Ich muss ja sagen, ich bin noch nicht in meiner Zone angekommen, wo ich wirklich sicher bin, irgendwie, ich bin jetzt ja gewohnt, Kamera und dann haben wir Cuts und hier setzen wir uns hin und fangen an zu reden, das ist schon auch nervös. Ich bin wirklich nervös, komischerweise, aber es ist okay, es macht Spaß und wir lernen auch hier was, so, du bist da schon professioneller als ich.
Ich sitze hier
manchmal und denke, hoffentlich kriege ich keinen Ärger von Tanja gleich, wenn wir hier rauslaufen. Aber wie war denn dein Hardcore Monat des Jahres eigentlich wegen dem großen Heft?
Ach ja, das ist jedes Jahr Hardcore und zwischendurch sitzt man schon da und denkt mir, Gott, warum tue ich mir das jedes Jahr neu an? Es macht natürlich auch unfassbar viel Spaß, also weil man tolle Gespräche mit Gastronomen hat, weil wir aus der Geschäftsführung oft auch nochmal die Verrisse testen, bevor das Magazin dann an den Start geht.
Die was testen?
Die Verrisse. Wir haben ja schon den ein oder anderen. Wir haben ja insgesamt 90 Food-Tester draußen in der Erstellung des Magazins Essen und Trinken, die für uns in die Restaurants gehen und testen, wie ist der Service, wie ist die Qualität des Essens. Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und dann kommt auch mal ein Test zurück, wo wir sagen, passt das zu dem Restaurant? Passt das zu dem Stil des Restaurants? Warum ist der Test so schlecht ausgefallen? Und dann gucken wir uns das aus der Geschäftsführung nochmal an.
Geht nochmal da essen dann auch zu Not?
Ja. Weil wir immer denken, es kann ja sein, dass der Koch mal frei hatte oder auch der Tester mal einen schlechten Tag gehabt hat. Und meine Mutter sagt immer, dein Job hätte ich gerne so viel essen gehen.
Nee, das glaube ich, ist auch anstrengend.
Das kann sich gar keiner vorstellen. Das kann durchaus anstrengend sein, wenn du 7 Tage die Woche auch natürlich in Läden bist, in die du eigentlich privat vielleicht nicht gehen würdest, um einfach zu schauen, waren wir fair? Das ist uns wichtig.
Wie oft kommt das vor, dass ihr der Meinung seid, das war jetzt daneben von dem Tester? Oder stimmt das oftmals?
Ja, leider stimmt das oftmals.
Habe ich auch gedacht.
Ne? Ja. Wir schreiben im Heft, das ist uns auch wichtig, diese Tests können und müssen immer nur eine Momentaufnahme sein. Mhm. Es kann sich am nächsten Tag schon was verändert haben. Trotzdem sind das natürlich Erfahrungswerte, die wir haben. Und es ist natürlich auch spannend, weil wir einfach, wir haben über 5.400 Restaurantbetriebe in Hamburg und alleine schon auszuwählen, wen testen wir lang in dem Magazin und wen kurz. Wir nennen das ja kurz angebraten. Und dann ist natürlich der eine oder andere Gastronom traurig oder sauer, dass er nur kurz drin ist. Aber wir können und wollen auch nicht immer die gleichen lang beschreiben. Und dann kommt natürlich die Akquisition der Anzeigen dazu. Also wir haben
Das sieht man ja oft nicht. Das ist ja nicht nur das Heft, sondern die Akquise vorher, um die Partner zu finden. Wie viel Zeit steckt da in so einem Heft drin, wenn die alle Stunden zusammenrechnen?
Weiß ich nicht.
Aber hast du das Gefühl manchmal, wir schaffen es nicht?
Das hat man jedes.
Immer.
immer.
Echt, ja?
Genau.
Oh.
Ich glaube, das vertiefen wir ein anderes Mal. Gern. Wir haben inzwischen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, kennen wir alle Gewinner. Und die haben hoffentlich gefeiert und sich sehr gefreut. Und die Gala ist dann die kommt ja auch kurz nachdem wir quasi fertig sind mit dem Magazin, haben wir genau noch eine Woche Zeit, den Feinschliff für die Gala zu machen. Mhm. Da kommen jetzt fast 1.000 Leute inzwischen.
Toll.
Das erste Mal in der Fischauktionshalle.
Und sag mal bitte ganz kurz, das hat mir Hakan letztens gesagt, mit wie vielen Leuten, vor glaube ich 10 Jahren habt ihr angefangen?
Mit 11.
Und er meinte, davon waren 8 eigenes Team. Von euch oder so.
Also ach so,
war, ja, du meinst, das, wie du klein meinst, das angefangen hat.
Du meinst
hat.
Die erste Veranstaltung. Ja, das waren tatsächlich 35 Leute und davon waren 26 eigenes Team. Ja, das ist enorm
Respekt.
Gewachsen.
Toll.
So, aber wollen wir mal zu unserem tollen Gast kommen, den wir heute hier haben.
Ein feuriger Italiener, der guckt schon so mit den Augen, du, wow, da kann man sich nur rein verlieben.
Der gar kein Italiener ist.
Genau.
Der Name wirkt so.
Ja.
Wir haben einen Sternekoch heute hier. Wir haben den Inhaber.
Von?
Des Zeigrestaurants. Herzlich willkommen.
Maurizio.
Moin.
Maurizio Ostern.
Ganz auf Italienisch, moin.
Genau.
Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Und
ich habe mich sehr gefreut.
Wir sehen uns nicht zum ersten Mal. Wir sehen uns immer wieder auf Veranstaltungen und jetzt weiß ich auch, wer du bist.
Ganz genau. Ja, wir sind uns schon 1-2 Mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, das letzte Mal beim Rolling Pin. Davor waren wir ja beim Bundestag davor.
Beim Bundestag bei der 7%-Aktion?
Richtig, genau.
Warst du da dabei?
Ich war auch dabei, ja, genau.
Ach, krass. Für Rettet die Vielfalt?
Nee, das war dieser Foodtruck, diese Foodtruck-Aktion direkt
okay.
Vom Bundestag,
ja.
Wo dann die Abgeordneten sind, wo man ins Gespräch gegangen ist mit denen.
Da warst du sogar mit deinem Team da, kann das sein?
Nee, ich war mit der Clara Hunger zusammen da und okay. Jan-Philipp Berner.
Ja.
Und ich war jetzt mit einigen Mitgliedern von Genre Restaurateur auch noch im November am Bundestag. Und haben da das Gespräch auch nochmal gesucht mit einigen Vertretern und Vertreterinnen der verschiedenen Fraktionen. Das war natürlich zu dem Moment, als gerade angekündigt wurde, dass die damalige Regierung so nicht weitermachen wird. Und dementsprechend waren eigentlich nur CDU-Abgeordnete da, was uns natürlich ein bisschen in die Karten gespielt hat. Und wir haben tatsächlich direkt den Gespräch mit denen gesucht. Wir waren insgesamt zu 7, glaube ich, mit unterschiedlichen Themen.
Das war die Aktion von der Denkfabrik von Marcel.
Ja, genau. Klinge. Richtig, ganz genau.
Ja, schön. Die 7% kann man sagen. Du hast vorhin gesagt, bevor wir in die Aufzeichnung sind, ob die kommen. Aber ich habe gesagt, und meine Kollegen Tanja auch, die kommen.
Ja, die kommen.
Die kommen.
Ja, also Ich bin da noch sehr zurückhaltend, was das angeht. Generell, ich würde mich natürlich riesig freuen. Denke aber auch, dass es noch einige Themen gibt, die noch ein bisschen Vorrang haben. Wenn man jetzt nur auf sich gucken möchte und seine Branche, dann auf jeden Fall sofort. Aber ich vor gerne noch ein paar andere Sachen.
Ja, also vielleicht noch mal eine ganz kurze Geschichte, bevor wir einsteigen, weil viele sagen, ja, die 7% kommen, aber es kommt auch 15% Mindestlohn. Dann sagen viele, ja, 15% Mindestlohn, in Hamburg muss man das ja zahlen. Und dann sage ich immer, es geht nicht um die 15% Mindestlohn, es geht darum, wenn der Spüler 15 Euro verdient, dann kommen die festen Mitarbeiter und sagen, Moment mal, ich möchte nicht mal 17.
Du meinst 15 Euro, nicht 15%, ne?
15 Euro soll ja der Mindestlohn
genau,
hochgehen.
Genau, du hast eben 15%
Ach,
gesagt.
Ach, ja, ich meine natürlich 15 Euro. Das betrifft gar nicht die 15 Euro verdienen, sondern dass die Festangestellten dann entsprechend mehr wollen, wenn sie sagen, ich habe 18, der Spieler kriegt schon 15, bin ausgelernt. Das heißt, die festen Gehälter gehen damit hoch. Weil tatsächlich, es gibt viele, die dem Spieler schon 15 bezahlen.
Ja, ja, um einen Spieler zu bekommen. Ja, auch sogar mehr. Ich denke, das ist aber wichtig und das ist auch wichtig in der Kommunikation, wenn es dann soweit sein sollte, dass wir nur noch 7% Mehrwertsteuer zahlen. Und ich habe es schon mal gesagt, es muss halt irgendwie kommuniziert sein. Klar, die Gäste wollen was zurück. Also das jetzt zu sagen halt, wir nehmen die an und machen gar nichts für die Gäste, da setzt man sich in die Nesseln. Ich denke, da muss was passieren, aber es muss auch ein Teil zurückgehen. Und deswegen, also wir haben für uns entschieden schon, dass wir sagen halt so, wir machen 50-50.
Okay.
Ein Teil geht an die 6% gehen an die Mitarbeitenden und super, da werden die Gehälter um 6% dann erhöht und die anderen 6% gehen halt an die Gäste und wir senken dann unsere Preise um 6%.
Super.
So, und das ist ein Weg, den man gehen kann. Wir haben noch ein bisschen Zeit, darüber sich Gedanken zu machen. Da kann jeder oder jeder Einzelne sich dann seine Gedanken oder ihre Gedanken machen. Und aber ich denke, das wäre ein Weg, der fair ist. Und ich sehe auch die Gäste, und das sind ja auch, wir sind für die Gäste da, dass da was passieren muss. Und wir können jetzt nicht einfach nur sagen,
wenn ihr das machen könnt, es gibt aber Betriebe, die verdienen gerade gar nichts und für die ist das so zum Überleben wichtig, dass sie überhaupt noch mit ihrem Unternehmerlohn nach Hause gehen, da geht's dann nicht und da wird eine Kluft schon entstehen, dass manche dann Gäste sagen, guck mal hier, die haben sich die Preise schön gelassen, so wie sie sind, stecken jetzt die 12% in die Tasche und die anderen, die es sich leisten können, bin da mal gespannt, was da entsteht, aber von 100 Nachrichten, die kommen, sind tatsächlich 70 von Leuten, die sagen irgendwie, naja, der Gastronom wird eh nicht die Preise senken und da merkt man schon, da kommt so eine Welle auf uns gerade zu,
richtig,
muss man wirklich sagen. Und da muss man wirklich auch so fair sein und sagen, ich kann's, dann finde ich das super, dass man das macht, weil tatsächlich Essen gehen ist schon teuer geworden.
Naja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, also in dem Segment, in dem wir uns bewegen, sind die Preise nun mal nochmal was ganz anderes. Sicherlich sind bei uns 6% reduziert nochmal was anderes als in einem etwas einfachen Restaurant. Da sprechen wir dann über andere Beträge. Nichtsdestotrotz am Ende des Tages sind 6%, wenn man sagt, man möchte sie reduzieren. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da halt einfach ein bisschen offene Kommunikation hat, auch mal so ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit dann auch leistet. Unbedingt. Und zu zeigen halt, wie transparent, was muss man denn als Gastronom, Gastronome bezahlen, einfach an Personalkosten, an Instandhaltungskosten und am Ende des Tages, wir kaufen ein, bereiten zu und das ist das, was wirklich teuer ist und auch die Mieten, es wird auch nicht günstiger und dass da halt einfach für die Gäste klar ist, das kostet hier alles und wir können ja nicht irgendwie mit einem 12 Euro Mittagstisch hier überleben, das schafft keiner.
Man muss sich mal, Tanja, überlegen, im Schnitt hat der Gastronom über Deutschland verteilt 7-8% Gewinn, wenn er vernünftig, so im Querschnitt. Und das ist nicht schlecht, aber wenn du ein paar Fehler machst und du hast viele Hände, dann sind aus 8+% 10-%. Das geht so schnell bei uns und da wir halt alle Gastronomie nur vom Learning by Doing gelernt haben, die meisten zumindest als Unternehmer, weil es gibt ja keine Unternehmerausbildung, sondern du gehst rein, machst deinen Laden auf und dann passieren Fehler und dann zahlst du die Fehler. Deswegen sagen alle, bevor du einen Laden aufmachst, arbeite viel bei anderen, weil dann sind die Fehler vom Chef bezahlt und nicht von deinem Portemonnaie. Aber sobald du den Schlüssel drehst, fängst du eigentlich an, die Erfahrung zu sammeln und das tut natürlich auch weh. Aber wenn man jetzt überlegt, dass die 12% kommen und von uns meinen Gastro besuchen, merke ich halt, dass die Leute teilweise selber nur noch dastehen und mit ein paar Aushilfen arbeiten, weil sie sagen, es geht einfach nicht mehr, weil die Preise gestiegen sind. dann glaube ich, wird das schon einige retten, aber nicht jeder wird es weitergeben können. Ich bin mir da sicher.
Nein, zu 100%. Aber es ist am Ende des Tages, es gibt fast keine Branche, die so hartes Feedback bekommt wie unsere Branche. Und die Menschen gehen, wenn man ein Restaurant hat, du hast ein Restaurant, ich habe ein Restaurant, die kommen häufiger. Wenn ich jetzt mir ein Möbelstück anfertigen lasse, dann mache ich das meistens irgendwie einmal, gönne ich mir das und vielleicht in ein paar Jahren wieder. Wenn das nicht gut war, dann das ist was anderes, als wenn ich ein Restaurant, wo ich angewiesen bin, darauf, dass die Gäste immer wieder kommen. Und wenn dann was nicht stimmt, ob es jetzt der Service ist, weil man sich jetzt gerade keine Service Festangestellten leisten kann, oder ob es dann die Qualität der Speisen ist, weil man halt sich das nicht leisten kann, jetzt ganz oben ins Regal einzugreifen, das bekommt man direkt als Feedback wieder. Und das ist dann eine Negativspirale, da kommt man so schnell rein. Ja. Und deswegen ist halt, also da muss einfach, es muss für die Gäste einfach nochmal mehr klar sein, was da alles dran hängt. Also das ist nicht nur einfach mal ein Stück Fleisch in die Pfanne schmeißen, anbraten und servieren, sondern da ist ein bisschen mehr dran. Also dann auch vernünftige Teller, dass die anrichten, ne, was da alles so dazugehört. Und das ist nicht nur bei uns im Segment, sondern bei allen anderen. Alle freuen sich drüber, wenn sie einen schönen Teller bekommen.
Nimm dir das Beispiel mit dem Schnitzel. Alle beschweren sich, 24,50 ist zu teuer, aber wenn man den mal ausrechnet, dann bleiben am Ende nur 1,50 Euro über.
Ja, aber ich habe inzwischen auch, sind wir beim Schnitzel teilweise von 42 Euro angekommen. Ne? An 24,50 und 42 Euro ist dann auch nochmal eine Range, die man überdenken muss. Aber ich glaube, bevor wir hier so tief in die Diskussion einsteigen, ihr seid schon total dabei, müssen wir uns nochmal sortieren und wir müssen das auch einmal für den Hörer sortieren, der nicht zwingend aus der Gastronomie kommt. Davon haben wir nämlich auch viele, die einfach mega an der Gastronomie interessiert sind. Aber die 7%, wir reden immer von den 7%. Die 7% sind genau was?
Die 7%? Gut, dass du es ansprichst, Tanja. Wir sind schon so im Thema mit Maurizio, wir sind direkt eingestiegen. Also man zahlt, wenn man heute, anders, zu Corona wurde das vom Staat bezuschusst, dass man gesagt hat, wenn du im Restaurant isst, dann zahlst du nicht mehr 19% Mehrwertsteuer als Gastronom, sondern nur noch 7.
Ja.
Das heißt, 12% bleiben für dich. Die Preise bleiben gleich und du hast 12% mehr. Dann kam leider die Erhöhung letztes.
Zurück auf 19%.
Zurück auf 19%, weil Haushaltssperre, Haushaltsloch, 64 Milliarden und so weiter. Und die Gastronomen waren an dem Punkt, dass sie gesagt haben, ich bin pari pari oder habe 4-5% über. So, wenn jetzt die 12% natürlich reinknallen und in den meisten Restaurants wird eben im Sitzen und im Restaurant gegessen. Das heißt, du hast fast 80% der Leute, die da vor Ort essen, hast du für deinen Umsatz. Und meistens ist es so, dass Getränke 60-70, Speisen 60-70% vom Umsatz ausmachen.
Ja.
Kannst du dir ausrechnen, dann macht das schon für ein Restaurant, was 100.000 Euro Umsatz macht, macht das schon 10.000 im Monat aus. Das ist extrem viel. Und die wurden wieder zurückgenommen, also auf 19% erhöht. Deswegen haben die Gastronomen eben fast keine Luft mehr gehabt zum Atmen. Und wir haben uns weiterhin stark gemacht dafür mit verschiedenen Verbänden und Kollegen, dass wir gesagt haben, wir brauchen sie zurück, weil tatsächlich war das so ein Genickbruch. Also es geht um 12%. Jetzt haben aber auch viele Bars dann geschumpfen. Warum kriegen die Subventionen, wir als Bars, mein Freund Herr Meier zum Beispiel von Bar Leon, den ich sehr liebe und schätze, der hat immer mit mir geschrieben, Mensch, es ist doch ungerecht, du machst hier für 7% stark und auf der anderen Seite, was sollen wir Bars machen? Dann sage ich natürlich, ja, aber für die Getränke gelten ja auch für uns 19%. Wenn du jetzt Speisen anbieten würdest, dann hättest du auch den Vorteil.
Okay, so. Wir haben einmal die 7% und dann haben wir die 15 Euro Mindestlohn.
Ja.
Nicht 15%, sondern 15 Euro Mindestlohn. Das wollte ich nur mal einmal als Erklärung für die Zuhörer haben. Und dann würde ich jetzt gerne noch mal mehr auf die Person Maurizio Oster eingehen. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn man dein Restaurant nicht kennt, man hört Zeig, wo kommt der Name her? Wie seid ihr darauf gekommen?
Da muss ich ein ganzes Stück weiter ausholen, weil das Zeig, also ich habe das Zeig 2018, habe ich da gestartet in der Sirichstraße, 112.
Heute ist der Podcast, der
Versprecher. 212
Podcast.
212 gibt es gar nicht, da muss man schon in der Barbezallee da oben. Und es hieß schon vorher Zeig. Das war damals vom Axel Henkel, der hatte das Restaurant Zeig in Ende der 90er in den Grindelhochhäusern aufgemacht, sehr erfolgreich betrieben und ist Mitte der 2000er dann nach Sylt gegangen. 2016 ist er zurückgekommen in diese Lokalitäten, wo wir jetzt sind und hat das Restaurant dann Zeig genannt. Und dann ging es ihm aber gesundheitlich nicht so gut 2017 und ich war in dem Moment gerade, ich hatte meinen Job gekündigt, ich war als angestellter Küchenchef unterwegs und war sowieso auf der Suche. Ich brauch, mein Credo war entweder, ich brauche jemanden, einen Chef, der sagt, ey, du kannst machen, was du willst, oder ich mache mich selbstständig. Und dann hat ein befreundeter Küchenchef mich angerufen und hat gesagt, Mensch, das Restaurant wird frei, willst du das nicht übernehmen? Habe ich das mit meiner Frau mir angeschaut. Und das Schöne war, es war komplett Pachtbestand. Das heißt, ich konnte von heute auf morgen direkt anfangen.
Mega. Also ohne Invest.
Ohne Invest groß, ein bisschen was musste ich investieren. Ja, das gibt die berühmte Geschichte und die ist auch tatsächlich wahr. Ich bin dann zur Bank gegangen, habe gesagt, ich brauche ein kleines Auto und habe dann einen Privatkredit bekommen und bin dann damit, habe ich dann meinen kleinen, eine kleine Ablöse gezahlt und konnte direkt anfangen. Wollte aber jetzt nicht unnötige Kosten verursachen, deswegen habe ich das Zeig so gelassen, wie es ist, also mit dem Namen, und habe mir gedacht, ich das, was ich investieren möchte, ist meine Zeit, meine Arbeit und meine Energie, und mache aus dem Zeig von früher euroasiatisch Zeig jetzt mit der Küchenausrichtung, so wie wir sie haben, halt mit dem Fokus auf das normale Produkt.
Und dann gehen wir doch nochmal bitte zurück. Mir gegenüber, und das sehen ja unsere Zuhörer nicht, sitzt ein junger Mann, der jünger aussieht, als er tatsächlich ist, würde ich mal behaupten. Du bist,
sagst du so?
Ja, sag ich so. Du bist 36 Jahre, das ist richtig.
37?
37? Okay. Entschuldigung, 37.
Also wenn es ausgestrahlt ist, 37. Ich werde jetzt.
Okay, deshalb. Wie bist du denn überhaupt zur Küche gekommen? Wann hast du die Leidenschaft für die regionale Küche, das Produkt, überhaupt das Kochen entdeckt für dich?
Ja, das ist auch wieder so eine etwas umständliche Geschichte. Das war in der Oberstufe, da kam mein Oberstufenlehrer zu mir und meinte halt, entweder du setzt dich hin und machst dein Abi und lernst jetzt dafür endlich mal, oder du machst eine Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich eine Ausbildung. Okay. Und für mich war klar, ich wollte nicht irgendwie auf dem Bau stehen und mir die Finger abfrieren, und ein bisschen kreativ sollte es sein. Und dann habe ich ein Praktikum in der Küche gemacht, und das hat, also da ist dieser berühmte Funke, von dem immer so häufig gesprochen wird, der ist direkt bei mir übergesprungen. Und ich fand das super toll. Ich fand es auch toll, am Wochenende zu arbeiten. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich meine Ausbildung auch verkürzt damals und bin dann halt losgezogen in die große, weite Welt, also erstmal nach Hamburg.
Und, aber ursprünglich kommst du ja sogar aus Hamburg.
Ich bin gebürtiger Hamburger, genau, und meine Eltern sind dann aber nach Schleswig-Holstein gezogen, und ich habe dann in der Münster meine schulische Ausbildung gemacht und meine Ausbildung zum Koch. Relativ einfaches Hotel, auch jetzt gar nichts Dickes irgendwie. Ich hatte damals ein Buch von Christian Jürgens und Tim Rauer, und die fand ich super stark, diese Bücher, und habe gesehen, oh, das geht alles. Es ist nicht nur Bratkartoffeln und Kapitänsteller, sondern es geht auch was anderes.
Ja.
Und so ist es dann gekommen, dass ich dann halt immer geschaut habe, was ich machen möchte. Bin jetzt aber auch nicht diesen klassischen Weg gegangen, dass ich diverse Sterneköche besucht habe und da gearbeitet habe, sondern habe auch viel in einfacheren Restaurants gearbeitet, darauf, wo ich immer Lust drauf hatte. Und was ich gespürt habe, war einfach dieses, eine gute Bolognese ansetzen, ein gutes Gulasch ansetzen, Steckrübeneintopf liebe ich immer noch ansetzen. Das ist das, was mir Spaß macht. Und das sind dann auch am Ende des Tages die Aromen, die halt die Gäste bei uns erwartet, weil ich basierend darauf arbeite. Also natürlich mit jetzt mittlerweile sehr viel Technik, sehr viel Kniffs und sehr viel Momenten, wo man sagt, okay, wie wurde das denn jetzt gerade hergestellt? Aber immer basiert auf diesen Aromen von ich sag jetzt mal, Grünkohl, ganz klassisch gekocht, oder einen leckeren Hühnerfrikassee, leckeres Spargel, leckeren Spargel mit Hollandaise. Das sind immer so diese Aromen, die ich im Kopf habe, und darauf basiert unsere Küche. Also das ist halt, das macht mir am meisten Spaß zu essen. Und deswegen ist das auch meine Küche.
Mir hat mal jemand gesagt, wenn du zu Maurizio Oster gehst, dann kann es dir passieren, dass du Zwiebel in 27 verschiedenen Variationen oder auch Lauch.
27 ist ein bisschen übertrieben,
ja,
aber.
Okay. Aber in vielen Variationen.
Aber in vielen Variationen, ja. Das ist ja tatsächlich, ist das ja wirklich unser Konzept. Ich sag's immer, wenn es bei uns dann losgeht, ist es dann so, dass wir mit den klassischen Aperos, so wie es in vielen Restaurants dieser Art ja dann der Fall ist, gibt es dann Begrüßungssnacks zum Aperitif. Und bei uns ist es so, dass wir ein Produkt uns vornehmen und das dann fünfmal durchdeklarieren. Also derzeit haben wir den Kohlrabi. Das heißt, es gibt fünf Kleinigkeiten vom Kohlrabi. Es soll immer nach Kohlrabi schmecken, aber es soll fünfmal unterschiedlich schmecken. Und das ist halt so unsere Stilistik, das ist das, was wir machen. Also wir haben dann jetzt auch aktuell eine rote Beete dabei, wir haben den Spargel natürlich dabei, wir haben ein Fenchel dabei, die Karotte. Und wir sind mittlerweile so reduziert geworden, dass wir fast gar nichts mehr weiter dabei haben, sondern wirklich nur rote Beete, Karotte, Kohlrabi, Fenchel. Spannend. Und da ist dann immer arbeiten wir so, dass dann das so in die verschiedensten Richtungen, in die verschiedensten Geschmäcker gebracht wird, dass ein komplettes Geschmacksbild entsteht und man halt einen komplett vollmundigen Geschmack im Mund hat, unterschiedliche Konsistenzen, unterschiedliche Temperaturen und dass man sich dann einfach, wie wurde das aus einer Karotte oder einer Sellerie gemacht?
War das für dich klar, weil die Produkte, die du beschrieben hast, ist ja eher Hausmannskost. Hast du da gemerkt, okay, man kann Hausmannskost noch genialer machen oder ich möchte das verbinden mit der Sterne-Gastronomie? Oder wie kam es dann zum Stern?
Naja, also das ist dann, da sind wir wieder am Anfang. Ich habe angefangen, ich war schon immer ziemlich selbstbewusst und wusste, ich kann ganz gut kochen. So, und ob es jetzt irgendwie für einen Stern mal reicht, das war jetzt, stand jetzt nicht so unbedingt zur Debatte, sondern halt irgendwie dieses ein Menü kochen und sich dann über das Menü hinweg Gedanken zu machen, wie funktioniert das alles und den Gast dann am Ende des Tages glücklich zu machen mit einem ganzen Menü und nicht nur mit einem Gericht, das war so meine Idee. Nur das, was ich damals nicht konnte, aufgrund meiner finanziellen Situation, war halt wie gewohnt Hummer, Trüffel, Kaviar und Co. einzukaufen. Also habe ich mir überlegt, naja gut, dann kaufe ich Kohlrabi, Beete, Sellerie und Fenchel und Zwiebeln. Und wenn wir waren wirtschaftlich, brauchen wir nicht lange drüber nachdenken.
Mach aus dem Gold.
Ist das viel günstiger, als wenn ich das andere einkaufe.
Absolut.
So, und das, wir haben beispielsweise eine Zwiebelsoße, da werden 25 Kilo Zwiebeln in feine Streifen geschnitten und dann angeröstet, mit Wasser aufgefüllt und dann eine Soße runtergekocht. Und da bekommen wir dann so 2 Liter Soße ungefähr draus. Aber die 2 Liter, die sind immer noch günstiger, als wenn ich mir Kalbsknochen oder sonst was bestellen würde.
Mauritius hat sich in der Zeit angepasst sozusagen, ne?
Aber es ist ja auch genau das, was viele Menschen wollen, einfach regionale Produkte. Aber ich komme ja nicht so richtig dahinter, wie Mauritius Werdegang war. Weil wir landen immer gleich wieder im Zeig, was auch toll ist. Und für die Gäste, die euch nicht kennen, Fleisch, Fisch, nein oder ja oder ab und an?
Doch, ja. Also wir sind kein komplett vegetarisches Restaurant. Du kannst bei uns komplett vegetarisch essen. Ich habe aber einmal Fisch und einmal Fleisch im Menü und das war es dann aber auch.
Okay.
So, das ist halt so auch natürlich geboren aus der Situation heraus, der Warenwirtschaftlichkeit. Also ich meine, jetzt sind wir wieder beim Anfang. ich hatte dieses Restaurant, ich war zu zweit waren wir in der Küche, meine Frau war im Service, 24 Sitzplätze. Am Anfang habe ich mit 100 Euro pro Kopf gerechnet. Das sind Zahlen, die kann ich im Kopf rechnen. Und das war immer mein Ansatz. Ich habe immer gesagt, das, was ich jetzt im Kopf rechnen kann, so möchte ich arbeiten. Nichts größer werden, nicht so. Und so hat sich dann aber natürlich entwickelt. Und du hast es vorhin gesagt, man wird Unternehmer. Natürlich, klar. Bildet man sich auch fort. Man wächst da rein in diese ganze Geschichte. Jetzt die Zahlen, die ich jetzt mittlerweile rumschiebe, das sind keine Sachen, die ich mir im Kopf rechnen kann. Vollkommen klar. Da muss man dann auch aufpassen, wenn man, dass das dann nicht irgendwann ein Minus ergibt, wenn man da nicht richtig aufpasst. Nichtsdestotrotz ist diese Idee immer da geblieben, das zu sagen halt so, hey Mensch, wir sehen zu, dass wir nichts wegschmeißen und zwar nicht aus dem Grund, dass wir halt irgendwie Müll vermeiden wollen, was natürlich auch ein cooler Nebeneffekt ist, wo ich auch zu 100% hinterstehe, nichts wegzuschmeißen, aber die Idee war eigentlich auch noch mehr draus zu kochen und immer gucken, was können wir noch benutzen und wenn wir uns da reduzieren und wenn wir es schaffen, die Gäste mit einer wirklich tiefen Umami angereicherten Zwiebelsoße glücklich zu machen und die mir danach sagen halt so, ey, mega. Ich hätte gar kein Fleisch gebraucht, dann habe ich es doch geschafft. Also dann habe ich halt ein Produkt, was eigentlich nur zum Fleischsoßen ansetzen benutzt wird, habe ich dann in den Vordergrund gestellt. Und das ist halt diese Idee dahinter. Die ist gewachsen. Also und das ist auch das Schöne und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Basis unseres Erfolges. Das ist eine gewachsene Idee. Das ist etwas, was natürlich entsprungen ist. Das alles, wo wir jetzt sind, nach 7 Jahren, das ist natürlich entstanden. Da ist niemand gewesen, der gesagt hat, du musst es so machen und wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du es so, sondern das sind unternehmerische Bauchentscheidungen gewesen, die ich da mit meiner Frau gemeinsam getroffen habe.
Das sind aber die erfolgreichsten Stories.
Und die besten oft.
Ja.
Aber wir zäumen das Pferd immer wieder von hinten auf.
Du willst ein bisschen was über, meinen Werdegang hören.
MS Europa.
MS Europa.
Genau, also du hast die Ausbildung gemacht.
Genau, also Ich kann es ja mal versuchen, jetzt einmal ein kleines Bewerbungsgespräch hier.
Ja, so.
Ich habe meine Ausbildung gemacht, erfolgreich abgeschlossen. Nach 2,5 Jahren habe dann ganz kurzen Abstecher, jetzt mache ich es richtig, ganz kurzen Abstecher im Mövenpick-Hotel gehabt. Ich, okay, pass auf, wenn ich es jetzt richtig machen möchte, dann erzähle ich jetzt noch mehr.
Ja,
und ich komme noch eine Frage zu stellen.
In welchem Hotel hast du denn eigentlich gelernt?
Im Hotel Prisma in Neumünster, im Best Western Hotel.
Okay.
Und danach sollte ich in der Hafen City, in dem Restaurant, das gibt es bestimmt, glaube ich, nicht mehr, hieß es Waterkant?
Das gab es mal. Es gibt ein Restaurant in Waterkant, aber das ist
im Hotel. Nee, das gab's. Das war in der Hafen City und es war 2008. Da habe ich mich da beworben, direkt nach der Ausbildung.
Das gibt's nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr, ne? Ja. Und ich habe mich da beworben, direkt nach der Ausbildung. Und dann hatte ich mir eine Wohnung gesucht und habe angerufen. Mensch, wie sieht's denn aus, wann soll ich nächste Woche anfangen? Und dann sagten sie, na, hat denen denn niemand Bescheid gegeben? So, wir können uns gar nicht leisten, sie einzustellen.
Nein.
Doch. Oh, fuck. Und dann war dann halt für mich, okay, alles klar, ich bin ja nun in Hamburg und dann habe ich meine Bewerbung ein paar Mal kopiert und bin dann in den ganzen Häusern hier in Hamburg einmal durchgelaufen und habe dann überall eine Bewerbung reingeschmissen und im Mövenpick-Hotel wurde ich dann relativ fix, unkompliziert dann direkt angenommen, sodass ich dann halt ohne Verzögerung starten konnte. Dann musste ich jetzt auch nicht irgendwie zum Arbeitsamt rennen oder sowas. Und da hieß es erst einen Monat Frühstück und dann gehst du ins à la carte Bereich und nach zwei Wochen kam der Küchenchef und meinte, du müsstest jetzt bis August, es war Februar, müsstest du Frühstück machen, habe ich gesagt. Ich habe meine Lehre aber nicht verkürzt, um Frühstück zu machen.
Nee.
Bin dann ins Zeithotel, habe damals noch die Fusion-Küche gemacht und dann das Mitri mit eröffnet, zusammen mit Hendrik Maas.
Und Alex Obertrop.
Genau.
Den hatten wir auch schon hier.
Ja.
Und bin dann aber danach, das war in ein Jahr, und habe ich meinen Zivildienst gemacht, auch hier in Hamburg, bei der Caritas, bei der Obdachlosenhilfe, bin dann aufs Schiff gegangen. Nach dem Schiff war ich dann
auf welches Schiff?
Auf der MS Europa.
Okay.
Da wolltest du noch drauf hinaus, ne? Auf die MS Europa.
Nee, dass du auf dem Schiff warst, weiß ich, aber.
Ja, ich war auf der MS Europa, hab da hauptsächlich den Suppenposten bekleidet, was mir persönlich viel gebracht hat, halt einfach nochmal so dieses Feeling für Soßen, für Suppen, was halt auch, glaube ich, wirklich ein Steckenpferd für unsere Küche ist, die sehr intensiven Sude und Soßen. Und bin nach der MS Europa bin ich dann ins Vierjahreszeiten, habe unter anderem auch, ich habe im Grill und im Herling gearbeitet bei Christoph und bin danach, habe ich dann eine Saison ganz kurz in Österreich, da habe ich mich aber mit dem Chef nicht verstanden, war auch im Punkt, 19 Punkte, also sehr guter Laden, aber irgendwie ich und der Chef haben nicht gematcht, wie man so schön sagt.
Das passiert ja manchmal.
Das passiert, ja. Und dann habe ich eine Saison auf dem Feldberg gekocht, also im Schwarzwald, ganz bodenständig. Ich war auch alleine dort, habe dann halt, mittags habe ich dann immer so für 120 Leute Flammkuchen und habe ich immer meine Eintöpfe gekocht und habe dann da die Eintöpfe rausgehauen und abends gab es dann immer für 26 Leute so ein Dreigang-Menü und ich bin dann immer von 14:30 bis 17 Uhr bin ich dann auf die Piste. Vorher konnte ich auch kein Snowboard fahren, jetzt kann ich ziemlich gut Snowboard fahren.
Cool. Er hat alles Vor- und Nachteile.
Ja, ich bin jeden Tag Snowboard fahren gegangen. Also war richtig cool. Und und da habe ich halt nochmal so dieses Organisieren von sich selbst organisieren, Bestellungen machen, auch auf die Kosten
dann
natürlich.
Dann lernt man so viel, ne?
Also wenn man alles selber macht. Und dann habe ich auch nochmal gemerkt, dass ich das doch ganz gut kann, mit den Überblick behalten, dass nichts irgendwie schlecht wird. Das ist dann ja auch wichtig, wenn man alleine ist, dass man sich nicht verzettelt. Und dann habe ich immer so, für mich war immer ganz wichtig, die Reduktion zu sagen, halt, ich mache lieber ein bisschen weniger und habe den Überblick über alles, als dass ich zigtausend Sachen habe und dann verliere ich mich.
Und ich glaube, da kam auch der Impuls für dich, ob bewusst oder unbewusst, Selbstständigkeit, so mein Ding machen, alleine.
Ja, also zu 100%. Also das, so rückblickend würde ich das auch so. Ich war immer mal wieder so zwischendurch, ich mache mich selbstständig, nein, ich mache mich nicht selbstständig. Mhm. Aber wie man dann als junger Mensch ist, ich meine, das war jetzt auch mittlerweile vor 12, 13 Jahren. Also da ist man dann, also wäre ich auch noch nicht so weit gewesen, dass ich sage, ich mache mich selbstständig.
Mhm.
Und im Anschluss, als ich wiedergekommen bin, war ich kurz bei Anna Skreu, die hatte damals dann in der Milchstraße das eröffnet. Wir haben auch nicht so gut gematcht. Ist halt, man darf auch nicht vergessen, ich bin auch ein Charakterkopf. Also das ist halt, ist jetzt nicht so, dass ich bin nicht der Angepassteste und wenn mich was nervt, dann sage ich das. Das wissen meine Mitarbeiter auch. Genauso erwarte ich aber auch, dass man mir entgegentritt und wenn man entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Also
da sind
einfach.
Wir uns sehr ähnlich, deswegen kann ich das gut verstehen. Ich bin genauso, ich war mein Leben wenig angepasst und ich muss das auch immer raushauen. Also sonst geht es mir einfach auch nicht gut. Also ohne Menschen zu beleidigen oder zu verletzen, also das hasse ich, aber trotzdem, der eine oder andere mag das halt nicht, wenn man direkt ist, einfach. Deswegen. Ja,
genau. Und das ist, und da ist dann für mich, ich bin dann immer einer, der dann auch schnell entscheidet und sagt so, nee, das passt nicht. Dann nicht. Also ja. Das ist halt, also wenn es eine Sache gibt, die ich nicht verstehen kann, sind Menschen, die seit Jahren in einem Beruf sind, wo sie sich nicht wohlfühlen oder einen Chef haben, der denen irgendwie nicht gut tut, und das selber wissen ändern. Und dann nichts ändern. Also das ist dann, wo ich, natürlich so ist es nie korrekt von den Vorgesetzten, wie auch immer die dann sind, aber man befindet sich nicht in einem Pflichtverhältnis, sondern es ist ein ganz normales Angestelltenverhältnis, wo man selbst dann irgendwie die Zügel am Ende noch in der Hand hat.
Also lustigerweise hatte ich mal ein Gespräch mit jemandem, wo das genau so war und der mir sagte, naja, aber man hat natürlich auch Verpflichtungen und ich finde immer, ja, natürlich hat jeder von uns Verpflichtungen, die einen mehr, die anderen weniger. Und trotzdem habe ich jeden Tag die Möglichkeit, Dinge zu ändern im Leben und zu sagen, und auch wenn ich dadurch durch eine harte Zeit gehen muss, kann nur das, was dann kommt, besser werden. Wenn ich einfach morgens aufstehe und will da nicht hingehen, wo ich hingehe, dann ist was grundverkehrt. Das kann nicht gut sein für die Seele, nicht gut für somit für den Körper, kann einfach nicht gut sein. Man muss dann etwas ändern.
Ja, aber nicht alle haben auch die Kraft, das muss man auch dazu sagen. Also genau. Das ist halt, genau. Und danach war ich dann Ono beim Steffen Hensler. Und da kam auch so ein bisschen die Verbindung, weil der Werner Hensler, der Vater von Steffen, hat ja viel mit Axel, der das Zeig hatte, gemacht, auch in den, die haben ja damals das Lüde-Leash gehabt und das Petit-Leash, und da kam halt diese Verbindung von den beiden und ich habe ein Jahr im UNO gearbeitet, bin danach ins Fleet gegangen, habe mich dann zum Sous-Chef hochgearbeitet und bin dann ins Fleet an der Alster als Küchenchef gewesen, im Fleet an der Alster als Küchenchef für ein Jahr. Da war für mich so ein bisschen so, bin ich schon soweit, kann ich Küchenchef irgendwo in einem Betrieb sein mit mehreren Menschen, die zu leiten, Dienstpläne zu schreiben etc. Die Küche war halt einfach, die Art der Küche hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Also es war ja mehr so ein bisschen für die Touristen das Ganze. Mhm. Also sicherlich ein Ort, der seine Daseinsberechtigung hatte, aber nicht das, was ich mir persönlich, als wenn ich mit meinem Namen dastehe und das heißt, das ist Maurizio Oster, der Küchenchef, möchte ich eigentlich nicht für eine Scholle mit Bratkartoffeln stehen.
Nee, ich finde, ein Küchenchef muss auch verantwortlich sein für das, was auf der Karte steht. Und wenn das nicht so gelebt wird, und das wurde vielleicht im Fleet nicht so gelebt, das Fleet, muss man dazu sagen, für die Hörer, die es nicht wissen, gibt es nicht mehr.
Ja.
Weder das Fleet an der Alster noch das Fleet in der Hafen City. Mhm. Ich glaube, beides sind Event-Location jetzt, wenn ich richtig informiert bin. Aber eben keine Restaurants mehr.
Genau, ja.
Und nach dem Fleet bist du dann?
Bin ich dann ins Zeig.
Bist du dann ins Zeig.
Ich habe jetzt den kompletten Lebenslauf.
Nee, also ich bin ja ein Mädchen, mir fehlt noch was. Wann und wo hast du deine Frau kennengelernt?
Ja, sehr gut.
Sehr wichtig. Das sehr müssen gut. Wir Mädchen immer wissen, sowas.
Ja, tatsächlich, das ist eine ganz, ganz klassische Koch-Service-Geschichte.
Habe ich also, mir gedacht.
Wirklich.
Das bei der Arbeit.
Ja, ja, also das war wirklich, ich
im
war...
Fleet. Nein.
Doch, 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 doch. Also meine Frau ist gerade, die ist gerade nach Hamburg gekommen und hat im Fleet an der Alster gearbeitet und das war zu der Eröffnungsphase und ich war halt eigentlich nur zum Aushelfen da, weil ja, die hatten auch ein bisschen Personalprobleme und das war, die sind da ein bisschen überfordert gewesen und ich war dann als Sous-Chef drüben und dann hieß es, Mensch, Maurizio, geh mal rüber und schau mal, ob du denn da irgendwie die unterstützen kannst. Und
da war Markus Busse, der Restaurantleiter war wahrscheinlich, oder?
Nee, der war, glaube ich, im Fleet. Oh, okay. Nee, Frank Chemnitz war Restaurantleiter.
Ah, okay.
Frank Chemnitz war Restaurantleiter. Und, naja, und meine Frau, es war so, ich stand am Pass, es war 14 Uhr, das heißt Schichtwechsel im Service, meine Frau ist reingekommen und ich habe zu ihr gesagt, so, ja, aufnehmen, Tisch 14, auf geht's. Und
typisch Koch halt.
Ja, ja, klar, das Essen war fertig, ich habe geklingelt und sie kam da mit ihrem Servicehemd angewackelt, also scheint das ja eine Person zu sein, die was raustragen möchte, also auf geht's. So, und dann hat sie mich nur angefragt, wer bist du denn eigentlich? Und dann war so, okay, ist klar, irgendwie, die gefällt mir. Und dann,
das ist meine Frau.
Und dann habe ich gesagt, das ist mir scheißegal, wer ich jetzt bin. Du nimmst es bitte auf, Tisch 14, weil es halt voll 14 Uhr war so.
Kann mir das genau vorstellen.
Wirklich im allergrößten
Stress,
ja. Und dann hab ich schon immer gemerkt, so wenn sie was weggebracht hat, so dann die Blicke haben sich getroffen. Und an sich war ich ja nur zum Aushelfen da und wir hätten uns eigentlich gar nicht wieder getroffen. Weil ich war gar nicht eingeplant da als Küchenchef und irgendwann hat sie hat sich dann meine Nummer organisiert, also mal andersrum. Und dann hat sie mir mal geschrieben, weil wir zwischendurch haben wir noch so ein bisschen rumgeflaxt und eine Wette um Sixer Bier gemacht. Und dann meint sie da, wann kann ich jetzt mein Sixer Bier mal endlich abholen? Und so ging es dann weiter. Und dann bin ich dann ja auch noch Küchenchef geworden. Dort aufgrund leider eines unglücklichen Umstandes, das war ja der Küchenchef vorher, der Boris, der ist beim Motorradunfall ums Leben gekommen. Und damit bin ich dann halt da als Küchenchef. Und da haben wir uns aber auch entschlossen, weil wir dann ja auch schon zusammen waren, dass sie dann gesagt hat, okay, ich gehe aber woanders hin.
Eine ehrliche Frage.
Ja, frag mal.
Wenn sie nicht gewesen wäre, hättest du das Zeig trotzdem gemacht alleine?
Ja.
Okay.
Da kannst du auch meine Frau, die sagt auch heute noch, dass sie hätte sich nie selbstständig gemacht. Sie ist keine, die sagt, sie macht sich selbstständig.
Aber zusammen funktioniert das super.
Zusammen funktioniert das auf jeden Fall. Wobei sie jetzt sich da auch ein bisschen rausgezogen hat aus der ganzen Geschichte. Sie ist immer noch dabei, sie ist immer noch in beratender Funktion und ich brauche sie auch zu 100%. Aber es gab auch Momente, wo ich halt einfach das dickere Fell habe als sie. Und das ist halt, das brauchst du. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann brauchst du ein dickes Fell und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und auch nach 6 oder 7 Jahren gibt es Momente, wo du an einem Punkt kommst, dass du sagst, okay, jetzt kurz zusammenhalten und weitermachen.
Also aber das ist halt, sie hat dir schon viel Halt gegeben wahrscheinlich. Ne? Sie kommt aus der Gastro und du weißt genau, wenn es mal brennt, kann ich mich auf sie verlassen. Weil auf meiner Karriere, ich habe auch 2 Partner gehabt, die haben mich so unterstützt und ohne sie wäre ich, glaube ich, auch nicht gesprungen. Und da haben Frauen oder Partner immer richtigen viel Einfluss, gerade Deutschland und Selbstständigkeit, weil man braucht den Halt.
Zu 100%. Und sie hat auch immer die Dinge, also gerade so was die Buchhaltung, die Organisation der Buchhaltung, das macht meine Frau oder hat meine Frau gemacht und das, wenn ich das noch hätte nebenbei machen müssen, das hätte ich gar nicht geschafft. Und so hat sie mir immer den Raum gegeben, dass ich dann halt kreativ sein kann, dass ich noch weiter arbeiten kann an Gerichten und wir das dann halt weiter so vorantreiben können, wo wir jetzt sind.
Ja, man muss auch noch sagen, ihr habt 2 Kinder, 2 kleine Kinder.
2 kleine Kinder haben wir auch noch,
ja. Um die muss ich ja auch noch jemanden kümmern. Macht Johanna nämlich an. Also mal den Namen deiner Frau zu nennen, Johanna.
Richtig, genau. Das macht meine Frau Johanna natürlich. Natürlich, ich stehe morgens mit auf, bringe die Kinder mit in die Kita. Da wechseln wir uns jeden Tag immer ab, weil mir ist es ganz wichtig. Ich bin Familienmensch, ich liebe meine Kinder und ich freue mich auch, wenn die vorbeikommen und dann Eis bekommen. Ich weiß nicht, wie die anderen sich freuen aus der Küche, wenn dann die kleinen Steppes da durch die Küche watscheln und wieder ein Eis möchten. Aber ich finde das schön. Ich finde das toll, wenn die so aufwachsen, das dann so sehen, die verschiedenen Menschen sehen. Und es ist etwas, was ich richtig, richtig genieße, dass meine Familie wirklich nah bei mir dran ist. Und ich bin kein Koch oder Unternehmer, der sagt, ich lebe nur fürs Unternehmen, sondern halt, wenn ich merke, halt so, hey, ich werde hier gerade nicht mehr gebraucht, und das ist eigentlich mein tägliches Ziel, ist immer dahin zu arbeiten, dass ich halt, der Laden läuft. Ciao. Ich bin dann weg. Wenn was ist, ruf mich an.
Ich bin mal bei den Kindern.
So, und das ist halt, das ist immer mein Bestreben, dass wir da hinkommen, dass ich entbehrlich bin. Natürlich habe ich viel, viel Energie und ich möchte immer was machen. Deswegen suche ich dann mir immer wieder Aufgaben, die ich dann machen kann. Aber das Restaurant so an sich, wir waren jetzt, meine Frau und ich waren jetzt auf Mauritius im März für 10 Tage.
Das Restaurant
kein war Urlaub. Ne? Ich musste kochen. Ein Tag. und das Restaurant war auf, ja. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Ich hatte an so einem Wettbewerb teilgenommen letztes Jahr auf Mauritius und da hat das funktioniert. Das war richtig cool. Und dieses Jahr war ich wieder dort. Und das war halt einfach, das ist ein schönes Gefühl, wenn du 10 Tage nicht in deinen Betrieb gehst und du kommst wieder.
Alles läuft.
Guckst dann in deine Zahlen rein und siehst so, geil, also tolle Umsätze gemacht. Irgendwie
mega.
Siehst die Bewertung von den Gästen im Reservierungssystem, die ganze Zeit auf höchste Punktzahl stehen und dann denkst du, ah, gut, läuft.
Weil viele Sterne-Restaurants machen ja zu, wenn der Küchenchef nicht da ist, ne? Das ist so
auch
bekannt.
Das ist, aber da hat jeder bestimmt seine eigenen Gründe für und das halte ich aber nicht mehr für zeitgemäß. Also das ist halt vor allen Dingen, was für ein Gefühl gebe ich allen Menschen, die in meiner Küche arbeiten und auch außenrum? Heißt es dann, dass ich der Beste bin? Oder heißt es nur, dass ich niemanden einstellen kann? Weil wenn ich gut einstelle, stelle ich doch am besten Menschen ein, die vielleicht sogar ein bisschen besser sind als ich, damit ich nicht mehr so viel machen muss.
Smarter.
Absolut. Sag mal, welches Jahr war es, als du das Zeig übernommen hast?
2018.
2018 und den Stern habt ihr wann erkocht?
2022.
Das ist relativ schnell.
Das ist relativ schnell, ja. Also das war jetzt auch so dann nicht abzusehen, würde ich sagen. Also wir haben ja dann im ersten Jahr haben wir schon so eine Auszeichnung bekommen von einem Gourmetführer, wo wir als Newcomer des Jahres, da wurden wir schon relativ schnell als Sternekandidat gehandelt, aber da habe ich uns auf ehrliche Weise noch gar nicht gesehen. Vielleicht wäre es ein bisschen schneller gekommen, wenn Corona nicht gewesen wäre.
Ja.
Weil ich weiß, dass der zweite Lockdown auch die Tester und vom Guide Michelin ausgebremst hatten und wir somit dann im ersten, 2021, wo wir wohl scheinbar schon angedacht waren, keinen Stern bekommen haben, was im Ende das im Endeffekt eigentlich für uns gut war, weil 2021 einen Stern zu bekommen, wo alles zu ist,
ja,
bringt ja nichts.
Nee. Ne? Und dieser Marketing-Effekt, also das ist 2022, das war so wahnsinnig. Also das
haben wir tatsächlich auch, also kannst du jetzt nicht vergleichen, aber das haben wir auch mit den Gewinnern gehabt, die wir in dem Magazin hatten, in dem Jahr, in dem Corona war. Das ist einfach, wir hören von den Testsiegern, also wir haben ja Testsieger in 19 Kategorien in dem Magazin Essen und Trinken und dann die Gewinner von dem Genussmichel für das beste Restaurant und den besten Newcomer und in Corona sagten die auch, das ist verpufft, wir hören das genau umgekehrt, wer den Genussmichel gewinnt oder Testsieger ist, die Läden sind voll, weil die Leute einfach dieses Magazin macht inzwischen über 600.000 Kontakte in der Stadt. Und da gucken die Leute natürlich auch, wer ist Testsieger und das will ich ausprobieren.
Ja, zu 100%. Also ich meine, genau, du hast so es eingangs gesagt, 5.500 Restaurants in Hamburg. Wenn du dann da einmal so rausstechen darfst,
ja,
das ist ja grandios. Also das ist ja eine richtig coole Nummer und dass du dann halt einmal dann zeigen kannst, was man drauf hat. Und das ist ja auch etwas, womit ich mich am Anfang auch beschäftigen musste und durfte. Ich musste ja auch rausstechen. Also ist ja, ja. Ich habe vor 7 Jahren angefangen und wer war ich? Ich war Maurizio Oster aus dem Flehen an der Alster, der da irgendwie die Schollen rausgeschickt hat. So, das ist ja.
Aber was mich wundert, wo ich mir die Frage stelle, ihr hattet ja gar kein Startkapital sozusagen, ne?
Ja.
Lief der Laden sofort oder habt ihr dann von der Verwandten oder war ein Investor drin, weil gehobene Küche ist schon mal nicht günstig, Durchschnittsbon ist hoch, du musst die Gäste erstmal von dir überzeugen.
Du musst das Personal bezahlen,
ja?
Ihr wart ja sicherlich nicht zu zweit am Anfang, oder?
Naja, doch. Also,
trotzdem.
Ich hab eine unglaublich günstige Miete bei mir im Restaurant. Dafür kriegen andere wahrscheinlich noch nicht mal eine Wohnung derzeit in Hamburg. Mhm. Der Wareneinsatz ist wirklich günstig und
aber trotzdem mit brauchst du die Gäste, ja.
Ich brauche natürlich brauche ich die Gäste, zu 100%.
Ihr seid ja also auch eins der günstigsten Sterne, oder ich glaube,
das,
ihr seid das
echt?
Günstigste ja, ja. Sterne-Restaurant, ja.
119 Euro unter der Woche und am Wochenende 149 Euro.
Krass, 6, 7 Gang.
6 Gang und wenn du 7. Gang für 19 Euro kannst du nochmal upgraden.
Wie viele Gäste habt ihr pro Abend?
Wir können maximal 30 machen. Und das ist
zweimal, ne?
Ja.
Zweimal 15.
Und das ist wie heute Morgen ausgebucht. Wochenende brauche ich nicht drüber reden.
Aber okay, finanziell, also, wie war das?
Naja, also es war so, dass ich, als ich angefangen habe, habe ich noch einen Monat mit Axel zusammengearbeitet. Also ich habe offiziell
Software-Übergabe sozusagen.
Genau, und ich habe noch einen Monat mit ihm und ich habe mir die ganzen Stammgäste quasi.
Sagst du für unsere Hörer mal eben den Nachnamen von Axel ein?
Axel Henkel.
Ja.
Und genau, haben einen Monat zusammengearbeitet und er hat mich so ein bisschen, hat mir die Stammgäste vorgestellt, hat mir das so ein bisschen nahe gebracht, wie man Abrechnung macht und die Kommunikation mit dem Steuerbüro. Und nach diesem Monat habe ich dann halt gesagt, okay, wir haben auch noch seine Karte gekocht. Mhm. Also so, das war nach außen hin gar nicht klar, dass das schon neuer da ist.
Hast du das Umsatz übernommen?
Ich habe dann einen Monat habe ich dann halt quasi Umsatz und ich habe ihm dann auch noch ein Gehalt gezahlt natürlich. Und hab dann damit gearbeitet. Aber wir haben wirklich, also der erste, wir hatten am ersten Tag hatten wir 500 Euro auf dem Konto und damit haben wir gestartet. Und das sind.
Wie viel wart ihr dann auch positiv? Also in schwarzen Zahlen vom ersten Monat oder habt ihr das euch reingearbeitet?
Wir waren positiv.
Ihr wart schon positiv.
Ja, ja. Also ich hab jetzt es war ein Cut, also der 1.3., das war der Tag, wo wir gestartet sind. Und das war halt, ich hatte da die 500 Euro, habe ich einmal eingezahlt und dann
ging's gleich los. Geld verdient.
Und dann ging es gleich los. Dann ging es halt, also ja, ich kann mich noch dran erinnern, dass wir hatten dann einen Abend, da war die Bude dann voll mit Axels Gästen natürlich. Da haben wir dann irgendwie 3.000-4.000 Euro gemacht. Und so, boah, 3.000-4.000 Euro am Abend, wie geil
Leuten?
Ist das denn? Ja, 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 genau.
Ja,
und das
bleibt
ist halt
auch wirklich was
ja,
über.
Ja, klar.
So, und so haben wir gearbeitet und was wir, also es, mein schlechtester Monat, kann ich ja ganz offen und ehrlich sagen, das war 2018, der September, da haben wir so viel verdient, wie ich jetzt.
Im ganzen Jahr.
Nee, also wir haben in einem Monat, haben wir im September, haben wir so viel verdient, so wie ich jetzt an einem Mittwoch und Donnerstag zusammen verdiene. So, und das ist halt, aber ich hatte nicht viel Ausgaben. Klar. Ich hatte mir damals gar kein Gehalt ausgezahlt. Ich habe ja mit meiner Frau zusammen gewohnt, die war ja dann Restaurantleitung bei uns, die hat ihr Gehalt bekommen, wir haben wirklich sehr, sehr schmal
gelebt. Ja, hat alles ja. richtig gemacht und dann noch dieses Zusammenstellen
und immer, der Rohstoffe. Ich habe immer die Kröten beisammen gehalten und das ist halt, es war immer die Idee halt so, hey, wir halten die Kohle zusammen, ich raste jetzt nicht hier vollkommen aus und fange jetzt irgendwie an, das zu machen und wir gucken erstmal, was wir selber machen. Also wir haben teilweise früher Karten selber gebaut oder wenn wir Werbung, da haben wir Flyer gedruckt und sind die dann halt dann in den Kästen so ganz klassisch oder ich habe mich einfach auf dem Isemarkt gestellt, ich weiß nicht. Da sind wir einfach auf dem Isemarkt gefahren, haben dann schnell einen Tisch aufgebaut und haben gesagt, wahrscheinlich haben wir jetzt eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis wir hier rausgeschmissen werden und dann haben wir halt da, haben wir unsere Apero-Snacks haben wir angerichtet und gesagt, wir sind das Zeug, bis jemand gekommen ist und gesagt hat, so ey, das geht aber nicht, habt ihr eine Genehmigung? Natürlich nicht.
Guerilla-Marketing.
So, und das sind halt so Sachen, die haben halt. Und das war dann halt, dann haben wir beim Schlemmersommer natürlich mitgemacht. Früher war es halt für mich immer so, Schlemmersommer, was für ein Dreck.
Für euer Konzept genau das Richtige.
Naja, aber das ist halt für neue Konzepte ist das richtig gut. Und das war, uns hat, also was wir an Umsatz im Schlemmersommerzeiten gemacht haben. Und dann haben die Gäste mitbekommen, hey, wir haben dann das mit den Aperos, mit den Amüs, das Dreigangmenü mit einem Vordessert und Pralinen. Also du hattest wirklich ein kleines Gourmet-Menü bekommen für, was waren das damals, 32,50 €. Und
mega.
Konzept. Die Leute, mega. Und dann haben wir die Leute dann halt doppelt durchgejagt da. Also das heißt, wir haben um 18 Uhr konntest du reservieren und um 20 Uhr. Und dann haben wir dann in den zwei Stunden haben wir den dann doppelt einmal durchgemacht und haben dann, also das hat dann auch wieder richtig Sinn gemacht mit der
und richtig viel Arbeit, das darf man auch nicht.
Es war mega viel, aber das ist ja auch wichtig. Wichtig ist, klar, dass du das Gefühl hast, auch alle, die bei dir arbeiten, es ist was los.
Ja.
So, dass du halt, die schlimmsten Tage sind immer die gewesen, wo nichts los war, wo du dann da stehst und dann fängst du an zu grübeln. Und das ist halt.
Vergeht die Zeit ja auch nicht.
Auch schlecht fürs Team.
Ja,
das ist nicht gut fürs Team, genau. Und für mich ist es halt immer so, auch wir haben mal einen ruhigen Tag, dann geht's bei mir aber sofort los. Ich fange dann sofort wieder an zu grübeln und dann nehme ich mir die Zeit und überlege, was können wir noch alles machen. Und es ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass man halt eine gewisse Präsenz hat. Und da sind wir wieder bei diesem Thema mit den Testsieger und Testsiegerinnen bei euch im Heft. Man muss zusehen, dass man da auch irgendwie mit teilnimmt. Also, ja. Und auch mal zu sagen, halt irgendwie, ich schalte mal eine Anzeige, ob es jetzt bei euch ist oder in einem anderen Magazin oder halt zu sagen, Mensch, irgendwie, ich traue mir schon zu, dass ich im Restaurantführer XY gelistet bin, einfach mal anrufen. Einfach mal, das Erste, was ich gemacht habe, war, alle Restaurantführer, egal ob ich da positiv oder negativ zu denen gestimmt bin oder war, alle anrufen, allen eine Mail schreiben und sagen, hey, listet mich bitte in euren Buch, Heften, was auch immer, Online-Portalen, um halt eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Und diese Sichtbarkeit, wenn man das Restaurant Zeit googelt, dann findest du auf jeden Fall Barter, Schlemmer, Feinschmecker, dit. Das sind ja alles Einträge, die Szene. Dann halt, ne? Das ist halt Szene, Entschuldigung.
Hallo?
Kommt sogar ganz vorne, glaube ich.
Sven, kannst du mal einen guten Gast austragen?
Genau, ja, genau.
Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man halt abseits von dem, was man auf dem Teller oder auf dem Tisch irgendwie serviert, ob Getränk oder Speise, dass man Gedanken sich macht, wie wird man öffentlich wahrgenommen? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe damals andersrum angefangen. Ich wusste dann halt, okay, ich möchte ein Menü machen. Wir sind kein Nachbarschaftsrestaurant.
Ja.
Deswegen, ich fange erstmal an, überregional Werbung zu machen. Habt halt zugesehen, dass wir wirklich in diesen ganzen überregionalen Restaurantführern gelistet sind, gewertet sind, dass wir da, dass die Leute von den Seiten kommen und habe mich jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen mehr auf Hamburg konzentriert. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber unser Kontakt ist erst seit den letzten Jahren so wirklich entstanden. Also am Anfang, nicht, dass ich gesagt hätte, jetzt irgendwie der Genussguide ist mir egal. Wir wurden, glaube ich, auch 18, 19 als Hanseperle irgendwie bei euch mit aufgenommen.
Genau, da wart ihr nämlich noch nicht sternerelevant. Aber wir hatten uns, oder die Redaktion von uns, da muss ich wirklich meine eigene Redaktion und das Team um Ilo, die kennst du, glaube ich, auch, Ilona Lütje, ja, unsere Food-Chef-Redakteurin, loben. Die sind so nah am Puls und die sehen so schnell. Also wir hatten Thomas Imbusch auch als Bestes Restaurant des Jahres, da hatte er noch keinen Stern. Also die Sterne-Restaurants fallen dann bei uns ja, die werten wir nicht mehr als bestes Restaurant des Jahres, sondern da geben wir schon denen die Chance, auch die noch keinen Stern haben. Trotzdem berichten wir ja über die Sterne-Restaurants. Genau, und euch hatten wir zum Glück auch und haben gesagt, also kochen auf sehr hohem Niveau. Und da kommen wir auch mal kurz zu den Auszeichnungen, denn du hast ja vom Gut Mio 2 rote Hauben bekommen. Im Juni 2022 verlieh Gut Mio dem zeigt 2 rote Hauben für hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität. Das war noch bevor du den Stern bekommen hast, ne?
2022 haben wir den Stern bekommen, aber Gummio, da bin ich ein bisschen angepisst auf den hingesetzt, weil ich nicht, ob wir das rausschneiden wollen oder.
Nee, warum?
Ja, weiß nicht. Also,
warum bist du angepisst auf die?
Ich glaube, die, das, du hast es vorhin so schön beschrieben, es ist eine Menge Arbeit, es ist, man merkt bei euch wird getestet, es ist Stress, ihr habt Angst, dass ihr es nicht hinbekommt, bis das Magazin erscheint mit den Testungen drin. Und ich glaube, beim Gummio war so ein gewisser Druck sicherlich auch. Wenn man sich die Bewertung durchliest, und da bin ich bei uns ganz felsenfest von überzeugt, war niemand da. Und
das ist übel.
Und da, also da werden Sachen beschrieben,
ja,
ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, die so gar nicht, also die wirklich nicht vorhanden waren. Also das, und da, ich war im Austausch mit einer Redakteurin und hab ihr vorgeschlagen, was man hätte schreiben können, und diese Beschreibung wurde 1:1 bei uns in den Text übernommen.
Okay.
Und dann denke ich mir, ich bin immer bereit. Ich bin immer bereit, ob bei euch eine Anzeige zu schalten oder halt alle anderen Restaurantführer, die, da teile ich ihm auch meine Beiträge. So, weil ich sehe es, ich sehe das, sehe beides. Ich sehe, dass halt ein Restaurantführer Unterstützung braucht. Das kann nicht nur von den Verkäufen leben. Und die machen dann ja auch noch mehr. Also ob man jetzt beim Schlemmer Atlas oder auch beim Warta meinetwegen das nimmt, die machen viel Online-Präsenz. Da kann man auf Rückverlinkungen zurückgreifen etc. Und da bezahle ich meine Beiträge für, dass wir da sichtbar sind einfach.
Ja.
Und das mache ich bei jedem Restaurantführer, die das anbieten. Also ein Feinschmecker oder ein Michelin, die machen das ja meinetwegen nicht. Genau, und also, das andere, das ist halt, da, also mir ist egal. Also am Ende des Tages, ob wir jetzt irgendwie 3, 4, 5 oder 20 rote Hauben haben, ist mir dann auch egal. Aber es muss dann wenigstens fair sein. Also es muss dann wenigstens getestet worden sein. Und dann ist das halt, also mir geht es auch weniger um die Bewertung, mehr um halt den Text. Weil das, der Text ist ja das, was die Gäste lesen und sagen halt auch, oh, Mensch, das spricht mich an. Und wenn dann da so ein Gewasche da irgendwie steht, dann ist das...
Ja, also bei uns kann das tatsächlich nicht passieren, weil wir veröffentlichen kein Test, für den es keinen Bon gibt. Also wir haben, das, wenn du sagst, wir können nicht nur von den Verkäufen leben, nein, können wir tatsächlich nicht. Denn wenn man sich anguckt, wir testen in und um Hamburg über 750 Restaurants. Wir wissen, was es kostet, essen zu gehen. Wir liegen bei dieser Ausgabe bei um die knapp 150.000 Euro an Bewirtungsbelegen. Wir sind somit auch einer der größten Kunden der Gastronomie, was viele gar nicht wahrnimmt. Und natürlich frage ich mich schon, wenn ich mit dem einen oder anderen Gastronomen spreche, der sagt, Anzeigen, nee, wir wollen, dass ihr über uns berichtet. Da muss ich sagen, ja, ich verstehe das, aber wir können irgendwann dann nicht mehr berichten, weil es uns nicht mehr gibt. Wir leben einfach auch von Werbung, ohne Frage. Und jeder Verleger, der sagt, dass es anders ist, der lügt, außer du hast so viel Geld, dass du jedes Jahr sagst, ich pumpe in diesen Verlag Geld ohne Ende.
Nee, ich sag dir auch nicht, wenn wir zum Testen kommen, dann wollen wir aber eingeladen werden. Das wäre ja der Umkehrschluss. Das ist ja genauso wie halt im Heft erwähnt zu werden, mit einem Bericht, ohne dafür zu bezahlen. Also,
wenn wir das machen würden, dann könnten wir ja nicht mehr sagen, wir sind berichten. Kritisch und unabhängig. Ja. Sondern wenn wir sagen würden, Maurizio, wir kommen, um zu testen, kannst du bitte das Essen übernehmen? Dann kann ich mich schlecht hinstellen und sagen, ich bin von dir eingeladen. Ich schreibe mal, den zweiten Gang fand ich aber nicht so toll.
Ja.
Also kann ich jetzt nicht so. Das würden wir nicht machen. Bei uns steht auf dem Cover jedes Jahr kritisch und unabhängig. Und wir nehmen das sehr ernst. Und deswegen bezahlen wir. Wir leben von Werbung. Wir freuen uns über jede Anzeige. Wir drehen auch viele Reels, was ich auch, also der Genussguide ist ja auch online. Das macht einfach das Geschmackserlebnis oder das Erlebnis für den, der sich das anschaut und sieht. Drei unserer Mitarbeiter sind bei dir und machen Video und sehen dieses Video auch auf dem Genussguide. Das ist natürlich nochmal ein anderer Eindruck. Wer weiß das besser als du, Kemal, wenn man etwas visualisiert, dass es auch nochmal ein Stück weit anders rüberkommt.
Aber weißt du, was die Frage, so was mir unter den Nägeln brennt, wie kam die Message für den Stern und wie hast du dich gefühlt?
Also ich bin da, ganz ehrlich, ich habe 2021 schon mit dem Gibmischelern telefoniert, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, dass wir in 2021 schon bekommen, den Stern. Und man hat die Möglichkeiten, da anzurufen. Wie gesagt, ich bin auch...
Kann man da anrufen?
Ja, okay. Kann man. Also mittlerweile haben die offiziell gesagt, so, sie möchten nicht mehr, dass die Köche da anrufen, weil das Überhand genommen hat, scheinbar. Aber man kann anrufen und halt erfragen, wie ist die Saison verlaufen, wie waren die Tests, warum wurde man vielleicht... abgewertet, aufgewertet, wie auch immer. Und ich habe mit dem Chefredakteur damals gesprochen und der meinte halt, Herr Oster, ich habe hier einen Test vorliegen, der ist komplett auf dem Sternenniveau. Wir hätten Ihnen den Stern gegeben, aber es reicht nicht ein Test, wenn Sie den Stern bekommen möchten, sondern okay. es geht noch ein zweiter Test, einmal um das zu bestätigen. Und das war halt, der Test war damals 10 Tage vorm Lockdown und somit konnten wir den nicht bestätigen.
Was dann ja besser war,
ganz genau. Und Herr hat mir dann gesagt, naja, wir nehmen aber den Test jetzt einfach mit in die nächste Saison. Somit wusste ich schon, mit einem Bein haben wir schon mal einen Stern. Und wenn wir jetzt einfach nur weitermachen, dann kriegen wir den Stern schon. Und somit war dann schon klar, wir werden eingeladen. Nun wurden wir eingeladen und als erstes gab es den grünen Stern. Dann saß ich da und habe gedacht so, oh Mann, wenn das jetzt nur der grüne Stern war, dann... bin ich, glaube ich, enttäuscht. Aber es gab ja auch noch den roten Stern quasi. Ja.
Das heißt, in der Veranstaltung erfahren und dann...
Genau, also man wird eingeladen, ob es dann jetzt, also sicherlich, man fährt da nicht hin, um da irgendwie den anderen die Hand zu schütteln, sondern man fährt da ja dann schon hin, weil man selber auch irgendwas bekommt. Also mir war schon klar, es gibt irgendwas. Also,
wie war dein Gefühl?
Aber es war ein unglaubliches Gefühl. Also ich erinnere mich, der Tag, der war absolut, wie im Rausch. Also wirklich wie im Rausch, also das war die ganze Zeit nur durchgehend und das irgendwann habe ich mein Telefon auch einfach mal ausgemacht. Also ich, die hat ja hier in Hamburg stattgefunden, am Rathaus in der IHK und da hat mich dann meine Frau mit meinen Schwiegereltern und unsere Tochter, der Große war noch in der Kita, da war sie gerade mal ein halbes Jahr alt, abgeholt und dann sind wir um die Alster gelaufen mit einer Flasche Champagner und ich habe hab mein Handy ausgemacht und wir haben einfach nur, es war ein sehr schöner Tag, haben einfach nur die Sonne genossen, die Flasche Champagner und sind dann halt die Sirichstraße hoch bis ins Restaurant gelaufen. Und da haben die anderen schon gewartet und das war dann nett.
Und dann wurde gefeiert.
Dann wurde gefeiert, ja.
Und der grüne Stern, was bedeutet der dir heute?
Der grüne Stern ist natürlich wichtig, ist eine wichtige Auszeichnung. Generell ist das aber nur das Resultat aus dem, was wir machen. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, halt so, ich habe mich jetzt aktiv bemüht, nur diesen grünen Stern zu bekommen, sondern den haben wir quasi, um es ein bisschen böse zu formulieren, vielleicht als Beifang bekommen.
Ja.
Aber was halt nur die natürliche Konsequenz ist aus dem, was wir machen, weil wir halt mit regionalen Produkten arbeiten, aber regionale Produkte benutzen wir, weil es die günstigsten Produkte in der Saison sind, wenn man mal ehrlich ist. Und die besten Produkte, die haben den kürzesten Weg, die haben den besten Geschmack. Es macht einfach nur Sinn, Produkte aus der Region zu nehmen. Und das ist halt so ein bisschen, wenn man zu uns kommt, ich bin nicht derjenige, der mit der großen Nachhaltigkeitskeule um sich schlägt und sagt so, ey, wir sind das nachhaltige Restaurant. Bei uns sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, das sage ich immer so.
Genau das macht das auch wirtschaftlich, ne, am Ende. Du hast regionale Produkte, was nachhaltig ist und wirtschaftlich auch passt. Weil viele wollen ja nachhaltig sein und haben dann am Ende, was den Wareneinsatz angeht oder auf lange Sicht, damit keine Chance.
Richtig, genau. Man muss sich da dann auch die Gedanken machen. Und das ist halt, jeder hat seine eigene Küchenstilistik und ich habe mir nämlich dazu entschlossen, auf Gemüse zu gehen, dann ist die einzige Konsequenz natürlich Gemüse von hier zu benutzen. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie Gemüse aus anderen Ländern zu benutzen oder auch gerade halt, wenn es um Äpfel geht, Äpfel aus Spanien, warum soll ich mir denn Äpfel aus Spanien? Wenn wir das tollste und das tollste Apfelmaugebiet Europas hier vor der Haustür haben, so, ne, was da so eine Vielfalt an unterschiedlichen Apfelsorten, da brauche ich mir keine Äpfel aus Spanien zu irgendwie organisieren.
Ja.
So, und da gibt's natürlich so ein bisschen Unterschied. Ich hatte mal so diesen romantischen Gedanken, nur mit einem Hof zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey, so, hey, ihr baut für mich alles an. Und da musste ich auch erstmal verstehen, nicht alles wächst im selben Boden. Also es gibt die Moorrübe, schon die Moorrübe heißt schon Moorrübe, weil sie vielleicht aus dem moorigen Boden kommen. Dann gibt's den Kohl, der eher so ein bisschen sandigeren Boden Richtung Dithmarschen benötigt. Mhm. Naja, und wir haben jetzt einen Lieferanten, einen Hoflieferanten nennt er sich, die eigentlich nur Privathaushalte beliefern. Eine Biokiste ist das. Und wir sind das einzige Restaurant. Und die beziehen halt von den ganzen Höfen um Hamburg die Produkte. Und von denen beziehen wir die dann direkt.
Ist das der Heidehof zufällig?
Bei dem bestellen wir auch. Nein, das ist nicht der Heidehof. Also die nennen sich Hoflieferant und der Hof, mit dem ich zusammenarbeiten wollte, das war der Wilkenshof damals.
Ja.
Aber das war, da hatten wir eine spannende Geschichte, wo wir gesagt haben, wir machen so eine Art Flatrate, dass man einmal im Monat, ist auch halt so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, wir haben eine Flatrate, ich bezahle einen gewissen Betrag fest im Monat, das ganze Jahr. Sie kann planen, damals.
Ja.
Und auch im Winter, wenn wir gar nichts bestellen, bezahle ich trotzdem diesen Betrag.
Das habe ich noch nie gehört.
Und im Sommer, Sommer machen wir dann aber auch Vollgas. Also dann schauen wir, was wir dann da von den Feldern runterbekommen.
Ja.
Hat das ist ein super Modell eigentlich.
Das ist ein sehr cooles und romantisches Modell. Aber wenn du dann dahin gehst, dass du sagst, naja, Mensch, ich würde gerne ich hätte gerne Steckrüben und die Steckrüben wachsen aber einfach in diesem Boden nicht vernünftig, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich dann doch noch nebenbei woanders Steckrüben beziehen möchte. Und das war halt, meine Idee war halt zu sagen, halt so, wir bestellen komplett nur Gemüse von diesem einen Hof. Naja, und bei mir ist halt dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist auf jeden Fall da. Also ich möchte es gar nicht so darstellen, als wenn ich jetzt irgendwie, wenn derjenige wäre, ist mir alles egal. Ich habe zwei Kinder, die sollen auch eine gesunde Welt erleben. Ich fahre mit dem Fahrrad hierher, wir selber besitzen gar kein Auto. Ich habe unser Gemüse und so beziehen wir auch vom Bio-Hoflieferanten. Aber weniger aus ideologischen Gründen, sondern dann halt auch ein bisschen aus Geschmacksgründen. Also der Geschmack steht für mich immer im Vordergrund. Das ist für mich ganz wichtig, dass wir Produkte haben, die wirklich nach was schmecken. Weil ich brauche mir auch keine Produkte zulegen, die halt nach nichts schmecken, nur weil es dann irgendwie jetzt gerade nachhaltig ist. Mhm. Ein Grund zum Beispiel auch, warum es bei uns auch kein Rind gibt. Ich möchte nicht sagen, dass es keine vernünftigen Rinder hier in Schleswig-Holstein gibt oder im Hamburger Umland. Aber das perfekte Rind für mich habe ich nicht gefunden. So, okay. Und dann greife ich doch auf die Produkte zurück, die mir persönlich gut schmecken. Und
das heißt, wenn ihr Fleisch anbietet, ist es was?
Wir haben Fleisch von Lars Odefey, die Enten und die Hühner auf jeden Fall. Dann haben wir Reh und Hirsch, also Wildgemüse.
Wildgemüse ist auch mal was anderes.
Also Wild und Lamm.
Ja.
So, und das sind dann die Fleischteile, die dann übers Jahr rotieren.
Ich muss sagen, Maurizio hat ein Megakonzept. Vorzeige-Gastrounternehmer. Alles richtig gemacht.
Würde ich, also vom Zuhören, ja, finde ich das auch.
Der hat sein Konzept mit geliebter Erfahrung gesammelt und ich glaube, das Konzept ist auch noch lange nicht fertig. Es wird sich auch so
weiterentwickeln.
Mit diesem Gedanken, mit diesem Ansatz weiterentwickeln. Am Ende hast du Sterne-Gastronomie bezahlbar gemacht. Du hast Produkte entwickelt, die gut im Einkauf sind. Die hast du auch in Szene gesetzt und das ist auch der Trend. Die Leute, die Sterne-Gastronomie versucht händeringend den Eiweißanteil zu reduzieren. Aber wenn du halt von Anfang an mit Eiweiß rausgehst, das ist total schwer, da die Kurve zu kriegen.
Allerdings, ich hatte vor 2 Jahren einen Workshop auch mit den Gen-Restaurateur, wo wir dann halt, ging es um vegane Küche und viele meiner Kollegen und Kolleginnen, die tun sich schwer, halt einfach mal einen Gemüsefond zu kochen. Ja. Also es ist halt, also alleine das Einkaufen von Geflügel, Karkassen nur um einen Geflügelfond und dann halt diese Selbstverständlichkeit, aber bei uns steht auch immer ein Geflügelfond, ja, dann stell doch einfach einen Gemüsefond dahin und versuch doch das alles so ein bisschen zurückzudenken und da ein bisschen wegzukommen. Und es muss nicht zur Begrüßung das Tatar sein, es muss nicht irgendwie Krabbe sein oder. Also man kann auch wirklich
vegetarisch. Das fand ich vorhin so spannend, weil ich liebe Suppen. Also deswegen gucke ich auch immer, wie sind Suppen gemacht. Ich liebe das. Es gibt ja Menschen, die mögen gar keine Suppen. Ich könnte dafür sterben und auch andere Dinge weglassen. Aber oft sind sie nicht gut.
Ja, dann wird es jetzt wirklich mal Zeit, dass du vorbeikommst.
Ja, ich auch.
Jetzt habe ich dich.
Ja, also nach all dem, was ich heute gehört habe, komme ich gar nicht mehr dran vorbei.
Probieren, echt.
Maurizio, wir stellen immer gerne eine Frage, das machen wir in jedem Podcast. Es gibt ja so 2 Sachen bei uns, die sich wiederholen. Die eine Frage ist, was war der beste Rat, den du im Leben erhalten hast und von wem? Kannst du dich daran erinnern?
Der beste Rat, den ich im Leben bekommen habe, ich glaube, das ist tatsächlich von meiner Mutter gewesen, die halt immer gesagt hat, hör auf dich und mach, was du denkst und scheiß auf alle anderen.
Ja, mega. So müssen Mütter sein.
Mhm.
Und Kemal, dann hat Sarah ja, also...
Ich hab sie gerade, ja.
Genau. Jeder Gast, der hier ist, hinterlässt eine Frage für den nächsten Gast, aber er weiß gar nicht, wer der nächste Gast ist. Wir hatten in unserem letzten Podcast Sarah Wiener.
Mhm.
Und sie hat folgende Frage hinterlassen.
Was denkst du, wie kann man in diesen Zeiten und in dieser zersplitterten Welt eine Allianz der Vernünftigen stärken, um wieder mehr funktionierende Diversität und einen Zusammenhalt zu bekommen? Was kann man da tun?
Danke, Sarah, erstmal an dieser Stelle für die sehr komplexe Frage.
Ich habe sogar beim Lesen Schwierigkeiten gehabt. Aber ich bin ja auch Türke, deswegen.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, also ja, jetzt kommt er hier mit dem Migrationshintergrund.
Das lassen wir auch nicht gelten hier. Ja, ich glaube, da sind wir ähnlich wie beim Rat meiner Mutter. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man halt auch viel auf sich selber hört. Es ist aber auch wichtig, dass man nicht nur mit Ellenbogen durch die Gegend läuft, sondern dass man halt sich, ja, da wo Schnittstellen sind, dass man sich zusammentut, dass man halt wie eine gute Nachbarschaft auch in der Gastronomie sich zusammentut, sich gegenseitig hilft, nicht immer sich gegenseitig als Konkurrenten sieht, sondern gemeinsam Dinge voranbringt und auch vielleicht mal drüber nachdenken, dass auch in diesen Zeiten, wo man ja immer dieses Gefühl hat, man ist irgendwie alleine, hilflos, das, was ich mache, das bewirkt ja sowieso nichts, es sind manchmal auch nur die kleinen Dinge. Also das ist halt jemanden ein bisschen weiterhelfen, jemanden auch vielleicht mal 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro schenken. Also wir haben jetzt tatsächlich eine Situation bei uns gehabt mit einem Menschen, der ein bisschen Probleme mit seinen Papieren hatte und da haben wir als Team einfach zusammengelegt und ihn dann halt weitergeholfen. Und das jetzt, wie weit, ob das jetzt was bringt, ob er jetzt dann da weiterkommt oder auch nicht, aber er hat zumindest für einen Tag oder vielleicht eine Woche oder vielleicht auch einen Monat das Gefühl von Hoffnung. Und Hoffnung ist ja eine Kraft. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man ab und zu mal wieder eine Hoffnung in sich erflammen lässt, um halt neue Kraft zu schöpfen.
Darf ich da mal eingrätschen? Für die gesamte Gastro-Community, ich war jetzt auf Sylt 4 Tage zu Dreharbeiten. Ich habe noch nie eine Gastro-Community gesehen, die so zusammenhält wie auf Sylt.
Ist das so?
Da wird jeder, ruft jeden an, der sagt, ich brauche das. Da wird hingefahren, abgegeben. Die stärken sich, die Hotels sagen, hey, du warst gestern da, geh doch mal jetzt dahin und dahin. Ich habe noch nie so eine Gastro-Kollegen-Family gesehen wie auf Sylt, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Beispiel für ganz Deutschland. Die sind so stark zusammen. Wahnsinn.
Wobei ich glaube, Kemal, Sylt ist natürlich also super, aber auch relativ klein. Und wir stellen auch fest in Teilen, wie vernetzt die Gastronomen untereinander sind und sich auch gegenseitig helfen. Und
in Hamburg
jetzt. In Hamburg. Mhm. Und das sieht man tatsächlich auch bei der Gala, wenn der Genussmichel verliehen wird. Natürlich ist uns wichtig, die Gastronomie zu feiern und zu ehren. Und die Gastronomie selber kann auch mega feiern. Aber die kommen auch. Die wollen sich treffen untereinander und miteinander kommunizieren. Und das zeigt, was für eine große Gemeinschaft Hamburg auch hat.
Also ganz, ganz klar. Also ich würde jetzt auch sagen, dass die Sylter Community kenne ich so jetzt natürlich nicht. Aber ich weiß, also hier in Hamburg, ich bin sehr gut auch mit vielen vernetzt, ob es jetzt natürlich Chör um die Ecke, wo man dann mal zwischendurch hingeht oder die kommt zu uns, dann werden Sachen ausgeliehen oder man bespricht sich. Am Anfang waren die halt auch an, haben auch viel gefragt, wie wir es gemacht haben, was wir gemacht haben. Mhm. Oder halt mit einem Sebastian Junge aus dem Wolfsjunge bin ich auch immer sehr gut im Austausch und man hilft sich. Letztens war bei uns ein Gerät kaputt. Das ist PacoJet, für alle, die ein bisschen nerdig unterwegs sind. Und ich hab Julian aus dem Lakeside angerufen, der hat gesagt, ja, komm vorbei. Und dann bin ich da hingefahren ins Lakeside, die hatten noch Gäste und bin dann wieder mit so einem PacoJet rausgelaufen. Okay. Und zwischendurch gab es dann noch 3 Bier und hab dann halt mich noch ein bisschen mit Julian unterhalten. Aber das sind die Dinge. Und so, und dann tauscht man sich dann aus und da ist dann niemand, der dann irgendwie auf seinen hohen Ross sitzt und sagt so, nee, was soll ich dir denn helfen? Wer bist du denn eigentlich? Sondern halt man spricht miteinander, man
oder
redet miteinander.
Oder dir helfe ich nicht, weil du bist Sternekoch. Also
ja, oder so. Also das
Maurizio, jeder Gast hinterlässt eine Frage für den nächsten Gast.
Mhm.
Sind wir schon soweit, Tanja?
Ja, also ich hätte gerne noch gewusst, glaube ich, als letzte Frage, was machst du, wenn du nicht am Herz stehst? Am Herz.
Die Hobbys, wie schaltest du ab?
Ja, wie schaltest du ab? Wie bringst du Familie und das, was du tust, unter einen Hut?
Mhm. Also für mich ist ganz wichtig, auf jeden Fall sind meine Kinder, also ich liebe es, an einem freien Tag Handy wirklich zu Hause lassen und auf dem Spielplatz oder irgendwas Cooles mit den Kindern zu machen, da kann ich wirklich richtig gut abschalten. Wenn es jetzt so wirklich um Hobbys geht, bin ich leidenschaftlich Skateboard gefahren, das ist extrem wenig geworden, aber auch, weil da immer ein bisschen die Angst mitfährt, dass ich mir was tue. Und der Körper kann auch nicht mehr so wie früher, ehrlicherweise.
Das sagt er mit 36.
Naja,
37,
das, ja,
also, wenn wir ausstrahlen.
Ich laufe sehr gerne. Das ist wirklich, wirklich etwas, was ich so in den letzten Jahren für mich an Sport für mich entdeckt habe, weil egal, ob es jetzt ein Streit ist mit Johanna oder ob es dann irgendwie eine Sache im Restaurant ist, die kreativ vorangetrieben werden sollte oder halt auch mal ein Konflikt mit. Also es ist unglaublich, was so eine Alsterrunde dann einfach in einen auslösen kann und dann auch mal so, ach ja, vielleicht war das gerade scheiße. Und dann, Mensch, Johanna, sorry. Ja. So, und abseits davon Fußball. St. Pauli.
Ja, in Hamburg ist das ja Elbe oder Alster, St. Pauli oder HSV. Also St. Pauli.
St. Pauli.
So, aber kommen wir wieder zu Maurizio. Was ist denn die Frage, die du dem nächsten Gast hinterlässt?
Die Frage, die ich dem nächsten Gast stellen möchte, ist, also aktuell, ich hab in den letzten 10 Jahren einen Wandel der Verständlichkeiten bei jungen Menschen feststellen dürfen, die, ihr formuliert die dann später noch aus, ne? Jetzt hole ich ein bisschen aus. genau, also bei jungen Menschen, also es heißt, Work-Life-Balance ist wirklich wichtig, die Zeiten sind wichtig. Das, wo ich früher irgendwie von morgens um 8 bis um nachts um 1 gearbeitet habe, das ist ein absolutes No-Go, was gar nicht mehr geht. Was auch vollkommen richtig ist, möchte ich jetzt gar nicht falsch dastehen lassen. Was passiert in den nächsten 10 Jahren? In 10 Jahren, wo stehen wir? 2035. Wie ist der junge Ausgebildete oder der Mensch, der ausgebildet werden möchte, wie ist der drauf? Was muss man für Anforderungen als Betrieb mitbringen?
Finde ich mega spannend. Was denkst du denn, wie deine Kinder drauf sein werden?
Tja, das ist, also, boah, na, das ist, dafür sind sie noch zu sehr Kind. Also ja. Das, ich kann es mir schlecht vorstellen. Also ich glaube, es wird ein Stück zurückgehen wieder. Also dieser Drang danach, dass man möglichst viel vom Leben hat, wird vielleicht wieder ein Stückchen zurückgehen. Und es geht mehr in Bereichen von Verantwortung. Also dass es dann halt vielleicht darum geht, dass man mehr Verantwortung haben möchte. Das ist eine Frage, ich habe da selber noch gar keine große Vorstellung. Ich kann es mir ganz schlecht vorstellen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich hätte es mir auch nicht so vorstellen können, dass wir da hinkommen, wo wir jetzt sind. Wie gesagt, ich finde es nicht verkehrt. Es entspricht halt nur nicht meinem Naturell. Also ich bin immer per se schon dabei, eine extra Meile zu laufen. Ich glaube aber auch, dass wenn man von vornherein immer drauf schaut und guckt, naja, wie viel muss ich denn überhaupt laufen, dass man dann irgendwann keine extra Meile mehr laufen kann. Also das ist halt so da, deswegen glaube ich, dass es da irgendwie wieder zurückgeht. Also
man muss auf sich aufpassen natürlich, ne?
Auch man muss auf sich aufpassen zu 100%, aber man muss auch wieder, sei bei dir, wie viel kann ich laufen und wie viel will ich laufen? So, das ist dann halt, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich für etwas brenne, dann läuft man natürlich ein bisschen mehr, um halt.
Ja, na klar, aber ich stelle mir auch tatsächlich das eine oder andere Mal die Frage, wenn man nur noch Life-Work-Balance möchte, und auch wir haben natürlich Bewerbungen, wo mich die Menschen fragen, ob sie auch 5 Tage im Homeoffice sein können. Ja, können sie, aber dann bekommen sie keine Kommunikation im Verlag mit und wir bekommen keine Kommunikation von ihnen. Das macht für einen Verlag wenig Sinn. Also können sie nicht am Ende des Tages. Ich frage mich aber auch, wenn man so viel weniger arbeiten möchte, also nur 3 Tage arbeiten möchte, aber man möchte schon auch im 5-Sterne-Hotel Urlaub machen. Wie passt das alles zusammen? Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Da bin ich noch dabei. Aber deswegen finde ich die Frage, die du gerade dem nächsten Gast hinterlassen hast, irre spannend. Maurizio Oster.
Vielen, vielen Dank. Und ich muss sagen, vom Gastronomischen her alles richtig gemacht.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das tolle Gespräch.
So, das war die heutige Folge. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und wie immer, jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint unser Podcast Einmal Alles Bitte.
Einmal Alles Bitte.
Einmal Alles Bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.